blickte seine Jünger an und sagte: Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Doch wehe euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, danke, dass du da bist. Danke für diesen Text, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns darin begegnest, dass du uns begegnest mit all dem, was wir mitbringen und wie wir jetzt heute Morgen hier sind. Amen. Ja, wir starten heute in eine neue Predigtserie, in der wir uns mit der sogenannten Bergpredigt beschäftigen. Und Bergpredigt heißt sie ganz einfach deshalb, weil sie auf einem Berg gehalten wurde oder am Fuße eines Berges. Und es gibt zwei Versionen dieser Bergpredigt. Eine etwas längere, ausführlichere und auch bekanntere Version im Matthäusevangelium in den Kapiteln 5 bis 7 und dann die etwas kompaktere Version hier bei Lukas. Und bei Matthäus sind da auch so bekannte und prägende Texte drin, wie zum Beispiel das Vaterunser, ja, ganz prägendes Gebet für unsere Kultur als Ganzes, oder solche Dinge wie die goldene Regel. Also was du nicht willst, was man dir antut, das tu auch niemandem anderen zu. Also ein ganz bekannter Text, mit dem wir uns hier beschäftigen. Und dass wir uns mit der Version aus dem Lukas-Evangelium, mit dieser kürzeren Version beschäftigen, das hängt jetzt nicht nur damit zusammen, dass wir wissen, dass kürzere Predigten hier im Projekt Kirche generell besser ankommen, sondern das hängt auch damit zusammen, dass bei Lukas nochmal ein paar andere Aspekte dieser Bergpredigt im Vordergrund stehen und nochmal mehr betont werden als bei Matthäus. Zum Beispiel schildert Lukas den Rahmen, in dem diese Predigt stattfindet, ein bisschen anders als bei Matthäus. Beziehungsweise Lukas erzählt das so, dass Jesus, ich nehme mal noch den Text davor mit, also direkt vor unserem Abschnitt hier, bevor Jesus loslegt mit der Bergpredigt, beruft er seine 12 Jünger. Jesus beruft seine 12 Jünger, steigt dann auf einen Berg, um bei Gott zu sein, kommt dann wieder von diesem Berg herab und spricht zu seinen 12 Jüngern und zu einer großen Menschenmenge, die sich da versammelt. Und dieser Rahmen, dieses Setting erinnert ganz stark an die Geschichte von Mose, der auch die 12 Stämme Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgerufen hat, dann auf einen Berg stieg, um bei Gott zu sein. Und als er wieder von diesem Berg runtergestiegen ist, den 12 Stämmen Israels die 10 Gebote, das Gesetz Gottes verkündet hat. Und da hat er ihnen ein göttliches Gesetz verkündet, wo es jetzt nicht nur darum ging, dass die Leute als Einzelne sich so gewisse moralische Werte daraus ziehen konnten, wie zum Beispiel, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen und so weiter, sondern er hat diesen 12 Stämmen Israel, die so aus einem anderen Land, aus der Unterdrückung, jetzt plötzlich in Freiheit und zu einem eigenen Volk geworden sind, hat ihnen da als Gemeinschaft was mitgegeben, was sie verbindet, was sie ausmacht, was sie identifiziert, was sie unterscheidet auch von anderen. Was sie zu einer Einheit macht. Und schon dieser Rahmen macht deutlich, dass auch wir, wenn wir uns jetzt diese Texte aus der Bergpredigt, diesen Text von Jesus anschauen, dass dann nicht nur darum geht, also es geht auch, aber nicht nur, dass wir uns jetzt für uns selber irgendwie so persönliche Leitlinien oder sowas da rausziehen, sondern dass es eben auch darum geht, dass es uns als Gruppe, als Gemeinschaft, als Kirche was gibt, was uns verbindet, was uns ausmacht. Und mit diesem Gedanken, mit diesem Setting im Hinterkopf fangen wir heute eben an mit diesen sogenannten Seligpreisungen oder glücklich Preisungen, glücklich seid ihr, wie es hier im Text heißt. Und dabei geht es um die Frage, was wir wertschätzen, was uns als Gruppe auch wichtig ist, was uns ausmacht. Und was jemand, also es kommen ja auch immer wieder neue Leute hier mit dazu, was nehmen die wahr, was spüren die, was kommt ganz intuitiv rüber, wer wir sind. Und ich finde so diese Frage mit der, die Beschäftigung mit der Frage, was uns denn ausmacht, was uns Identität gibt, was unsere Kernwerte sind, die macht sofort so eine Spannung auf. Denn auf der einen Seite brauchen wir, glaube ich, was unglaublich Starkes und Klares, das uns überhaupt verbindet, das uns Zusammenhalt gibt, das uns eine Identität gibt. Ja, so generell der Trend in unserer Gesellschaft geht eben nicht so dazu zu immer mehr Einheit, sondern eigentlich zu immer mehr Individualismus, dass wir immer zerstückelter, immer fragmentierter unser Leben leben. Und ich will das jetzt gar nicht am technologischen Fortschritt festmachen, aber ich finde, daran lässt sich das sehr schön abbilden oder sehr schön beobachten. Es gab, als der Fernseher in deutschen Haushalten überall Einzug gehalten hat, die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch, der Fernseher war ein neues Ding, da gab es mal einen Artikel mit der Überschrift, aus dem Kreis der Familie ist ein Halbkreis geworden. Und ich finde, wenn man das jetzt so weiter verfolgt, dann haben wir inzwischen alle unsere eigenen Bildschirme, auf die wir schauen. Und vom Kreis über den Halbkreis sind wir eigentlich mehr nur noch so eine lose Ansammlung von Punkten, die irgendwie unabhängig im Raum rumschwirrt. Und in einer Gesellschaft mit so einer Tendenz, mit so einem Trend, müssen wir erstmal was finden, was uns verbindet, was uns zu so einer Einheit macht, was uns auch zusammenhält über einen längeren Zeitraum, was uns wieder zu so einem Kreis formt. Und die Gefahr, die dann aber gleich auch mit da drin steckt, die da dabei ist, ist, dass so eine Verbindung, so eine Einheit, was Identitätsstiftendes, auch immer sehr stark über Abgrenzung gegenüber anderen stattfindet. Ja, je klarer und je deutlicher wir nochmal sagen, wer wir sind und was uns ausmacht, desto deutlicher sagen wir auch, wie wir nicht sind und von wem wir uns abgrenzen. Und das birgt dann eben schon die Gefahr, dass wir uns zwar vielleicht hier so als unsere eigene kleine verschworene Einheit gefunden haben, aber über unsere Offenheit für irgendwelche Dinge oder Menschen, die von außen mit dazukommen, irgendwelche Inspirationen, neue Leute dafür völlig verschlossen sind. Dass wir als dieser kleine abgeschlossene Kreis auch für uns bleiben und überhaupt gar keine Strahlkraft haben, überhaupt nichts beitragen zur Gesellschaft als Ganzes. Und mit diesen Seligpreisungen, mit den Werten, die Jesus hier absteckt, hält er diese Spannung, wie ich finde, auf eine einzigartige, wunderbare Weise. Ich finde, damit stärkt er uns gleichzeitig nach innen, gibt uns was, was uns verbindet und macht uns im selben Moment offen nach außen, für Verbindungen nach außen. Er gibt uns, wenn man so will, als Gruppe einen harten Kern und eine weiche Schale. Und im ersten Punkt der Predigt geht es genau um diesen harten Kern. Es geht um das, was uns verbindet. Und im zweiten Punkt geht es um die weiche Schale, um das, was uns auch nach außen hin Verbindungen ermöglicht. Erstens, was verbindet uns nach innen? Zweitens, was verbindet uns nach außen? Wir fangen mit der Verbindung nach innen an. Was hält uns denn zusammen? Und die Werte, die Jesus hier so positiv aufzählt, sind Armut, Hunger, Weinen oder Trauern und ausgeschlossen sein, abgelehnt werden. Wer ist dabei? Wer hat Bock auf diese Bewegung, auf diese neue Gemeinschaft, die Jesus da formt? Das klingt erstmal ziemlich hart. Aber ich glaube, worauf Jesus damit hinaus will, ist, dass das, was uns verbindet, das Eingeständnis ist, dass wir Gott brauchen. Und auch die Erfahrung, dass wir in Gott einen Reichtum, eine Fülle haben, die uns so viel mehr gibt als alles Geld und alle Sicherheit und aller Wohlstand, alle Anerkennung, die wir sonst bekommen können. Zwei Anmerkungen dazu, wie ich darauf komme. Und zwar erstens stehen Armut, Hunger und so weiter hier, denke ich, nicht nur so für das Faktische, ich habe kein Geld in der Tasche und ich habe kein Essen im Bauch, sondern sie stehen für das, was es mit uns macht, kein Geld in der Tasche zu haben und nichts zu essen zu haben. Sie stehen also für so ein Gefühl der Schwäche, der Hilflosigkeit, für ein Gefühl der Einsamkeit vielleicht auch, des Abgelehntseins. Und ich finde, dieses Gefühl, diese Erfahrung, die machen wir ja sehr wohl auch mit genug Geld auf dem Konto und einem reich gedeckten Tisch vor uns. Und umgekehrt stehen auch der Reichtum, das Sattsein, das Lachen und die Anerkennung hier nicht dafür, dass wir einfach genügend Geld haben, genug zu essen haben und zufrieden sind, sondern für das, was das eben oft genug in uns auslöst. So ein Gefühl von Einfluss, von Macht, dass wir eben über anderen stehen, weil wir es geschafft haben. Und speziell auch das Lachen, was hier genannt wird, das ist nicht einfach so ein Lachen vor Freude, wo es einfach so aus einem rausbricht, sondern das ist ein hämisches Lachen. Ein ich habe es geschafft und du nicht. Das ist als erste Anmerkung. Zweite Anmerkung, es steht hier auch nirgendwo im Text, dass wir nach Armut, nach Hunger, nach Traurigkeit streben sollen. Dass das was ist, was wir wonach wir uns sehen sollen, was wir machen sollen, wo wir irgendwas machen sollen, dass wir da hinkommen. Sondern die Frage ist, was machen wir, wenn das passiert? Wenn wir uns arm, schwach und hilflos fühlen, wie sortieren wir das ein? Wie gehen wir damit um? Glücklich seid ihr, wenn es euch so geht, steht hier im Text. Warum glücklich? Weil uns bewusst wird, dass wir Gott brauchen und dass wir in ihm ein Reichtum, eine Sicherheit, einen Wohlstand, eine Kraft haben, die weit über das hinausgeht, was uns Geld und alles andere, was uns diese Welt so zu bieten hat, geben kann. Das finden wir sonst nirgendwo. Wir können unsere Schwäche, unsere Trauer, wenn uns schwere Dinge passieren, wir können ganz anders damit umgehen. Wir können das ganz anders wertschätzen. Es steht auch nirgendwo in diesem Text, dass wir Reichtum, alles Geld, was wir haben, sofort ablehnen und weggeben müssen. Aber ich denke, es macht uns ein Stück weit vorsichtig. Es macht uns vorsichtig in diesem Sinne, dass Reichtum und Popularität, dass all diese Dinge, die so hochgehängt werden, nicht automatisch gut sind, nicht automatisch Erfolg bedeuten. So, sondern wir können das ruhig auch mal hinterfragen. Ja, was macht denn mein Erfolg mit mir? Lässt er mich nicht auch manchmal so auf Gott und auf andere ein bisschen runterschauen? So, ja, brauche ich ja nicht mehr. Gebe ich all die Anerkennung, die ich bekomme, sauge ich die nur in mich auf, um mein Ego aufzubauen? Oder gebe ich die auch weiter? In Form von Dank an Gott oder an andere Menschen, die eben viel dazu beigetragen haben und ohne die ich auch nicht wäre, wo ich bin. Wir brauchen Gott. Wir finden in Gott einen unermesslichen Reichtum. Diese Erkenntnis gibt uns eine Wertschätzung für unsere Momente der Schwäche und lässt uns unseren Wohlstand und unseren Erfolg auch immer mal wieder vorsichtig betrachten. Und ich finde, damit stellt Jesus unser Wertesystem, das, wie wir uns sonst so einschätzen und unsere Situation beurteilen, schon so ein bisschen vom Kopf auf die Füße. Denn wenn man sich das mal überlegt, dann würden wir doch eigentlich eher sagen oder Leute beglückwünschen, indem wir sagen, glücklich bist du, wenn du es schaffst, ganz bei dir selbst zu sein. Ja, du selbst zu bleiben, dir treu zu sein. Oder glücklich bist du, wenn du was gefunden hast, wofür du leidenschaftlich, kompromisslos steil gehen kannst und das ist dein Ding. Glücklich bist du, wenn du es schaffst, mit dir selber im Reinen zu sein. Immer alles umzusetzen, was du dir vorgenommen hast, deine moralischen Standards bis ins Kleinste einzuhalten. Glücklich bist du, wenn du es schaffst, deine Ziele umzusetzen. Und so gut all diese Dinge klingen und so sehr wir die auch nicht grundsätzlich ablehnen müssen, finde ich, fällt doch auf, dass es bei all diesen Dingen letztlich um unsere Unabhängigkeit geht. Und wenn es unser einziges Ziel als Gruppe ist, dass jeder von uns als Einzelne und Einzelner ihre eigenen Ziele erreichen, wenn das alles ist, worum wir uns drehen, dann bleibt schon die Frage, was im Fall, dass wir das tatsächlich erreichen, was verbindet uns dann noch? Was hält uns denn zusammen? Und Jesus geht es hier um ein Vertrauen, um Miteinander. Ein Vertrauen, das uns zuerst mit ihm verbindet, für ihn offen macht und dann auch untereinander. Ich denke, wenn wir erstmal den Schritt gemacht haben, zu sagen, uns einzugestehen, wir brauchen Gott, dann fällt der Schritt auch viel einfacher zu sagen, wir brauchen einander. Dann ist das eigentlich nur die logische Konsequenz. Dann können wir sagen, unser Reichtum, unser Wohlstand, unser Glück liegt nicht auf unserem Konto, sondern in unserem Vertrauen auf Gott und aufeinander. Dass wir einander haben, schätzen wir höher als alles, was wir alleine erreichen können. Wie sieht das praktisch aus? Was heißt das? Was können wir machen? Ich denke, wir können schauen, dass wir hier zumindest mit einer Person, vielleicht mit ein paar Leuten, eine Gemeinschaft bauen, die so tief geht, die es uns erlaubt, auch mal unseren Erfolg in Frage zu stellen. Ja, dass wir hier Leute haben, bei denen es okay wäre, wenn sie sagen würden, du, die Story, die hast du jetzt schon 10-mal erzählt, hör mal auf damit, das kann keiner mehr hören. Oder dass wir uns die Erlaubnis geben, mal zu fragen, was machst du eigentlich mit all deinem Geld? Wie verwendest du das denn? Haben wir so jemand hier? Haben wir so jemand in unserem Leben? Warum nicht? Wünschen wir uns das? Ein weiterer Punkt, den das, glaube ich, praktisch bedeutet, ist, dass es eine Wertschätzung dafür bedeutet, wenn jemand hier sagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau, was ich mit dieser Situation oder mit meinem Leben anfangen soll. Ja, das gehört hier zum guten Ton dazu, sozusagen. Und jetzt nicht in dem Sinne, dass wir uns alle gegenseitig ständig irgendwie was vorjammern, wie wenig wir unser Leben im Griff haben und wie schlimm das alles ist, sondern dass wir unsere individuelle Schwäche tatsächlich als Stärke unserer Gemeinschaft, unserer Gruppe verstehen. Dass wir genau an den Punkten, wo wir als Einzelne schwach sind, als Gruppe aktiv und kreativ werden. Und ich finde das tatsächlich ermutigend, die vielen verschiedenen Ansätze zu beobachten, die es hier bei uns schon gibt und die mich wirklich begeistern. So jemand hat gemerkt, mein Wohnzimmer und meine Kapazität für Menschen reicht nicht aus, um Nachbarschaftsprojekte zu starten, um einen Nähtreff, einen Eltern-Kind-Treff zu starten. Daraufhin ist ein Team von Leuten zusammengekommen, hat ein Konzept für einen Raum entwickelt und den umgesetzt, in dem genau diese Dinge stattfinden. Ist unser Nachbarschaftsraum Wüdisch 40 daraus entstanden. Einzelne Leute haben sich die Frage gestellt, was denn ihr Glaube mit ihrem Job zu tun hat. Daraufhin hat sich ein Team in der Gemeinde zusammengefunden, das einen Workshop gestartet hat und ich glaube und hoffe, auch noch andere Formate, die daraus erwachsen können, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt. Menschen in unserer Gemeinde bekommen Kinder und haben jetzt nicht unbedingt Support von der Familie hier in der Stadt. Und wir haben jetzt als Gemeinde kein neues kreatives Konzept entworfen, aber dieses Meal-Baby-Prinzip erfolgreich kopiert, um für sie da zu sein, um auf kreative Weise individuellen Schwächen als Gemeinschaft zu begegnen. Glücklich seid ihr, wenn ihr so mit euren Schwächen umgehen könnt. Oder anders gesagt, Jesus formt hier eine Gemeinschaft, von der er sagt, darin steckt die Kraft, dass aus deiner Armut, dass aus deinem Hunger, dass aus deinen Tränen Neues entstehen kann, neue Gemeinschaftsformen, Konzepte, Ideen, Dinge, die wir umsetzen können und die dann vielleicht sogar über unsere kleine Gruppe hinaus eine Wirkung und eine Strahlkraft erzielen. Und damit stehen wir auch schon an der Verbindung zum zweiten Punkt, nämlich dem, was uns über unsere Gruppe hinaus denn mit anderen verbindet. Und ich glaube, wie gesagt, dass Jesus hier nicht nur einen Weg schafft, wie wir untereinander als Gruppe enger miteinander verknüpft sind, offener miteinander umgehen können, sondern eben auch nach außen mit ganz anderen Gruppierungen, mit ganz anderen Menschen, mit ganz anderen Meinungen, die ganz anders ticken als wir. Und ich finde, dafür lohnt es sich als erstes nochmal, einen Blick auf das Setting, auf den Rahmen hier im Text zu werfen. Und zwar versammelt sich hier ja eine große Menschenmenge, die Jesus zuhört. Er blickt aber erstmal. Es versammelt sich hier eine große Menschenmenge, um Jesus zuzuhören. Er wendet sich aber erstmal an seine Jünger. So, und all die anderen Menschen sind jetzt nicht davon ausgeschlossen, aber die hören in weiten Teilen bestimmt auch, was hier passiert. Aber sie können das eben eher in so einer beobachtenden, einer ganz entspannten Haltung erstmal machen. Ja, Jesus verkündet hier nicht seine großen Wahrheiten von einer neuen Welt an alle Menschen und erwartet, dass sie sie umsetzen, sondern er spricht seine Jünger an. Er setzt hier erstmal Maßstäbe für sie und alle anderen können sich erstmal anschauen, wie das bei denen so ankommt und wie das bei ihnen so aussieht und sich dann überlegen, was sie damit machen. Und dann finde ich es auch ganz spannend, sich zusätzlich zu diesem Setting mal noch vor Augen zu halten, dass es ja auch zur Zeit von Jesus eine vielfältige, eine bunte Gesellschaft mit allen möglichen Gruppierungen gab. Es lohnt sich da auch ein bisschen näher drauf zu schauen, finde ich, wer denn diese Gruppen alle so waren. Es gab zum Beispiel die sogenannten Sadduzäer, Leute, die auf größtmöglichen politischen Einfluss gesetzt haben und die sich deshalb mit den Römern als Besatzungsmacht, als herrschender Kultur auch gutgestellt haben. Es gab die Pharisäer, die auf moralische Werte gesetzt haben und so einen ganz hohen moralischen Standard gesetzt haben und Theologie auf Alltagssituationen angewandt haben und da ein ausführliches Regelwerk erarbeitet haben. Es gab die Zeloten, die Radikalen, die kompromisslos und leidenschaftlich sich für eine Revolution eingesetzt haben. Es gab die Asener, die mehr so einen Rückzugsgedanken hatten, denen das Chaos und die Auseinandersetzung mit der Welt hier alles viel zu viel war und die deshalb sich zurückgezogen haben und ein einsames Leben in der Wildnis geführt haben. So, alles ganz interessante Ansätze, mit dem Leben umzugehen. Aber natürlich ist die Gefahr dabei, dass so Leidenschaft und Radikalität zum Beispiel in Gewalt umschlägt. Oder dass hohe moralische Standards jemanden auch dazu bringen, andere einfach zu verurteilen und ständig irgendwen zu finden, der was nicht richtig macht und an dem man rummeckern kann. Oder dass sich zurückzuziehen, ständig nur bei sich zu sein, eben dafür, dass wir tatsächlich uns nur noch um uns selbst drehen und auch die Verantwortung, die wir für andere Menschen haben, völlig aus dem Blick verlieren. Oder dass wir uns nur darauf konzentrieren, irgendwie Einfluss zu gewinnen, anfangen, uns selbst irgendwie zu verbiegen, uns anzupassen und das auch von anderen dann zu erwarten, sich unserem Einfluss, unserer Macht zu beugen und sich entsprechend zu verbiegen und anzupassen. Und ich fand das ganz interessant, mal so über die Gruppen von damals nachzudenken und das anzuschauen, weil ich den Eindruck habe, es ist eigentlich ganz ähnlich heute. Wir haben ganz ähnliche Gruppierungen, wir haben auch so eine Pluralität. Und im Angesicht der Gefahren, die das mit sich bringt, ist unser Ansatz heute häufig, denke ich, einfach zu sagen, naja, wir müssen alleine bleiben. Alle Gruppen müssen alleine bleiben mit ihrem Ansatz und ihrer Möglichkeit. Sofort es da irgendwelche Grenzüberschreitungen gibt, jemand versucht, dem anderen was aufzuzwängen, das ist ein Problem, sondern wir bleiben bei uns, so können wir am besten in dieser pluralen Gesellschaft miteinander leben. So kommen wir am besten miteinander aus. Aber ist das nicht letztlich auch nur ein Ansatz, den wir eben aus dem Gedankengut der Aufklärung übernommen haben und den wir viel zu schnell und ohne ihn mal groß zu hinterfragen, anderen aufdrücken? Und könnte man bei diesem Ansatz nicht auch mal die Frage stellen, wie läuft's denn so? Funktioniert das denn? Geht das denn gut? Denn selbst wenn Kompromisslosigkeit und Radikalität jetzt nur meine Wahrheit ist, nur das ist, was ich für mich als wichtig halte, dann fange ich ja trotzdem irgendwann an, Gewalt auszuüben oder Farbbomben zu werfen auf den Typen, dem es nur um Einfluss geht und das seine Wahrheit ist. Oder selbst wenn ich nur für mich selbst irgendwelche moralischen Standards festlege, fange ich ja trotzdem irgendwann an, auf alle runterzuschauen, die sich eben nicht an diese Standards halten. Ich glaube, wenn alle für sich einfach nur so ihr Ding machen, dann gibt es immer weniger, was uns verbindet. Dann gibt es immer weniger Dialog, bei dem auch mal die Möglichkeit besteht, dass uns jemand anderes die Scheuklappen wegnehmen darf. Sondern nein, wenn uns jemand kritisiert, dann sind das alles immer sofort irgendwelche Hater oder Chaoten oder Monster oder was auch immer das für Schubladen sind, in die wir Leute dann gern mal stecken. Und ich finde, Jesus schafft hier allein schon mit seinem Zwölferkreis was Außerordentliches. Ja, er hat da auf jeden Fall mal einen Zeloten drin und einen Zöllner, also zwei komplett gegensätzlich tickende Typen. Und dass diese Zwölfergruppe zusammengeblieben ist für mehr als 3 Tage und sich nicht gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hat, das ist schon was Besonderes. Und was sie verbindet, ist, glaube ich, genau das, was ich im ersten Punkt versucht habe anzusprechen. Dieses Eingeständnis, dass sie alle in dieser Gruppe Gott brauchen und dass sie auch einander brauchen. Und ich glaube, genau diese Erfahrung dieser zerbrechlichen und kostbaren Verbindung nach innen befähigt sie jetzt auch nach außen mit so einer ganz unaufdringlichen Demut und trotzdem großer Begeisterung aufzutreten. Ja, so wie Jesus seine Bergpredigt hier der Menge nicht aufdrückt, aber trotzdem alle mal die Möglichkeit haben, sich das anzuschauen, eingeladen sind, das zu beobachten. Genauso können auch die Jünger, können auch wir auftreten mit einer Offenheit und Herzlichkeit,
die was Einladendes hat und die nochmal was anderes ist, wie, ja, wir machen halt einfach alle unser Ding und haben sonst keine Berührungspunkte. Und ich will mal versuchen, das konkret zu machen. So, weil meistens ist es ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie als Gruppe auftreten und irgendwo im Straßenkampf oder so auf eine andere Gruppe treffen und dann die Frage ist, wie sieht das denn jetzt aus? Sondern häufig ist das ja doch so, dass wir als Einzelne, als Vertreter unserer Gruppe sozusagen irgendwo sind und sich dann ein Gespräch ergibt. Also bei mir passiert das zum Beispiel recht schnell und recht automatisch irgendwo auf einer Party zum Beispiel, wenn es um die Frage nach dem Job geht. So, ja, was machst du beruflich? Und dann sind wir schon bei der Kirche. Bei euch ist das vielleicht eher die Frage, was ihr denn so am Wochenende noch macht oder ich weiß es nicht, ob und wie ihr sonst auf diese Gespräche so kommt. Aber wie vertreten wir denn in so einer Situation das Projekt Kirche jetzt gut? So, warum arbeite ich denn für eine Kirche? Warum ist es euch denn wichtig, am Sonntag hier zu sein? Wie beantworten wir solche Frage auch ohne Leute mit unserer Antwort jetzt zu überfahren, ohne ihnen aber auch das Gute vorzuenthalten, was uns die Kirche und der Glaube ja gibt, was wir hier finden? Und ich würde sagen, indem wir sie an dem teilhaben lassen, was ich im ersten Punkt schon beschrieben habe. Indem wir von unserer Armut, von unserer Schwäche, von unserem Hunger und unseren Tränen sprechen. Und dass wir eine Gemeinschaft gefunden haben, in der es einen Platz dafür gibt. Desi hat das eigentlich in der Begrüßung schon perfekt gemacht. Ja, eben nicht so aufzutreten mit diesem Selbstverständnis oder ich sehe das tatsächlich so, dass ich nicht für die Kirche arbeite, weil ich glaube, dass hier in dieser Gruppierung die Lösung liegt, wie wir mit der steigenden Zahl von wohnungslosen Menschen in unserer Nachbarschaft fertig werden. Sondern eher, weil das etwas ist, was mich bewegt, was mich berührt, was mir nicht egal ist, womit ich aber auch überfordert bin. Ich weiß ja nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich helfen kann. Und wir hier als Gemeinschaft zumindest die Möglichkeit haben, andere Organisationen, Initiativen, die es schon gibt, zu unterstützen, indem wir mithelfen, indem wir Finanzen Spenden geben. Oder ich arbeite auch nicht für die Kirche so, weil wir hier den Weg gefunden haben, hier in dieser großen Dichte in der Stadt den einzigartigen, ultimativen Raum zur Begegnung in der Nachbarschaft zu schaffen. So, aber ich merke das, dass mein Wohnzimmer und meine Kapazität nicht ausreicht, das zu schaffen, was es eigentlich bräuchte hier, was ich eigentlich auch brauche. Und als Kirche haben wir so eine Gemeinschaft, die zusammenhält und die so einen Raum auf die Beine stellen kann. Ich arbeite auch nicht für die Kirche, um ihr wieder größtmöglichsten Einfluss zu verschaffen, sodass sie endlich mal in der Wirtschaft wieder gute moralische Werte umsetzen kann, sondern weil ich selber damit überfordert bin, mein Arbeitsleben irgendwie gut einzusortieren, gut damit umzugehen und weil es hier eine Gruppe von Menschen gibt, mit der ich zusammen darüber nachdenken kann. Und ich merke, wenn ich in Gesprächen es schaffe, auf diese Ebene zu kommen, das einigermaßen rüberzubringen, dann entstehen da manchmal unglaublich bereichernde Momente. Dann entstehen da plötzlich Verknüpfungen, Anknüpfungspunkte, durch meine Schwäche, durch unsere Armut, durch unsere Tränen, Verbindungen mit Menschen, mit denen ich sonst jetzt vielleicht auch kein Problem gehabt hätte, aber auch einfach keine Berührungspunkte. Da kann was Unglaubliches Wertvolles, ein unglaublich bereichernder Austausch in alle Richtungen stattfinden. Und Jesus geht dann im nächsten Abschnitt sogar noch einen Schritt weiter, wenn er von der Feindesliebe spricht, aber das ist für eine andere Predigt. Ein abschließender Gedanke. Jesus war selbst schwächer, ärmer, hat mehr geweint, war mehr ausgeschlossen als ich, als wir das, denke ich, auch als Projekt Kirche hier in Friedrichshain sind. Und das finde ich zum einen eine unglaubliche Inspiration, immer wieder zu schauen, wie er mit Menschen, wie er mit Situationen umgegangen ist, wie er auch seine Gruppe von Nachfolgern geformt hat. Das ist eine riesige Quelle der Inspiration, aber was mich fast noch mehr bewegt, ist der Glaube daran, dass er immer noch auf dieselbe Art und Weise hier und jetzt genauso unaufdringlich an allen möglichen Ecken und Enden dieser Stadt unterwegs ist und Dinge bewirken will. Und dass er uns, gerade da, wo wir schwach, wo wir überfordert sind, wo wir hungrig sind, wo wir uns hilflos fühlen, damit reinnimmt. Das ist was uns verbindet. das was, was uns auch die Möglichkeit gibt, was zu unserer Gesellschaft, zu unserer Stadt beizutragen, ohne besserwisserische Moralapostel zu sein. Das ist was, was uns die Möglichkeit gibt, mitten in dieser Stadt zu leben, sie zu schätzen, ohne uns darin zu verlieren und völlig aufzugehen, ohne uns zu verbiegen. Es gibt uns auch die Möglichkeit, leidenschaftlich, voller Überzeugung für was zu stehen, uns für was einzusetzen, ohne damit andere vor den Kopf zu stoßen und sie zu überfahren. Amen.